ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Professor Uwe Kanning. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sie sind renommierter Wirtschaftspsychologe, beschäftigen sich intensiv mit der Arbeitswelt. Das wird ja gerade rauf und runter diskutiert. Das Recht auf Teilzeit einschränken oder nicht, eine Stunde mehr arbeiten, das könne der Wirtschaft wirklich helfen. Gestern der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder und dann die Diskussion, arbeiten die Deutschen eigentlich zu viel oder zu wenig. Wir wollen heute Vormittag versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und Ihnen, es ist ein ganz großes Anliegen, für eine wissenschaftlich fundierte Wirtschaftspsychologie zu werben. Da stellt sich automatisch ja die Frage, warum ist das so wichtig? Wird da so viel Unsinn verbreitet?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Es gibt Studien, die zeigen, wie Einstellungsinterviews beispielsweise geführt werden oder wie Bewerbungsunterlagen gesichtet werden. Es gibt sehr viel Forschung dazu, wie man es eigentlich machen sollte. Man sieht dann eine sehr große Diskrepanz. Und das führt dazu, dass letztendlich Personen in Positionen kommen, wo sie gar nicht so richtig hingehören. Letztendlich würden alle Beteiligten davon profitieren, wenn man sich mehr an Forschungsergebnissen orientiert. Das führt dazu, dass weniger diskriminiert wird, zum Beispiel in der Personalauswahl. Das sorgt dafür, dass Bewerberinnen und Bewerber in Positionen kommen, die sie auch ausfüllen, die wirklich gut zu ihnen passen. Das sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden von Menschen sozusagen Serviceleistungen erwarten können, die auch gerne ihren Job machen. Und am Ende hat es auch eine wirtschaftliche Komponente.
Natürlich. Ja, und wenn es die Forschungsergebnisse ja sogar gibt aus der Wirtschaft, muss man ja fragen, warum werden die womöglich ignoriert?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe für. Die Basis dafür ist erst einmal wirklich, auch wenn es sich komisch anhört, mangelnde Fachkompetenz. Wenn Sie im Personalwesen sich anschauen, wie heterogen die Berufsgruppen sind, die dort zusammenarbeiten. Da haben Sie natürlich jemanden, der BWL studiert hat, jemand, der Psychologie studiert hat. Sie haben aber auch jemanden, der Ökotrophologie studiert hat, Ingenieur ist, Sinologe ist. Und die sitzen dann alle in einem Team und reden darüber, wie ein Einstellungsinterview ablaufen sollte. Und hinzu kommt noch, dass auch Fachvorgesetzte, die vielleicht Chemie studiert haben, auch noch immer sagen, wie das ablaufen sollte. Also es ist das Problem der mangelnden Fachkompetenz vieler Menschen, die dort arbeiten. Aber das ist nur ein Problem, neben vielen weiteren. Zum Beispiel ist das Problem, dass man, wenn man sehr gut ausgebildet ist, auch oft nicht diese Positionsmacht hat, etwas durchzudrücken. Das heißt, man weiß, dass das schlecht ist, aber man kann nichts ändern. Vielleicht eine sehr schöne Anekdote dazu. Eine ehemalige Studentin hat mich vor einigen Jahren angerufen und sie arbeitet in einem DAX-Unternehmen und sie sagt, in unserem Konzern weltweit gibt es keinen seriösen Test, der eingesetzt wird, um Persönlichkeit beispielsweise zu messen. Und sie hat gesagt, sie hat am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn in ihrem Büro gesessen und hat geweint, weil sie so schlechte Personalarbeit machen musste. Und sie sagte, es hat keinen interessiert. Mein Wissen hat niemanden interessiert. Man hat mich nicht ernst genommen, weil ich jung war. Jetzt bin ich älter, jetzt bin ich Führungskraft, jetzt fangen die an, mich ernst zu nehmen. Also das ist so ein Teil der Gemengelage.
Da ist ganz viel Frust rauszuhören bei dieser Geschichte jetzt. Wenn wir gerade mal die Diskussionen angucken, die aktuell geführt werden. Also da heißt es, die Deutschen arbeiten zu wenig und dann gibt's aber wieder andere Ergebnisse. Ach, wir liegen eigentlich doch ganz gut. Wir haben so viele Erwerbstätige wie noch nie. Trotzdem liegt Deutschland im OECD-Vergleich bei den Arbeitsstunden auf dem letzten Platz.
Ja.
Woran liegt's?
Naja, vielleicht liegt's daran, dass man Arbeit mehr verdichtet hat, dass man in der Zeit, die zur Verfügung steht, nicht alle, aber viele, einfach mehr Arbeit leisten. Das berichten einem ja viele Menschen, weil Arbeitsplätze weggefallen sind, weil man beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen die Plätze nicht mehr besetzen kann oder weil es auch nicht mehr passende Bewerberinnen und Bewerber gibt. Also es ist zu kurz gegriffen, sich einfach nur die Stundenzahl anzuschauen. Man muss letztendlich schauen, was ist die Produktivität in dieser Zeit. Und dann wird man vielleicht bei manchen Menschen dazu kommen, naja, die schieben eine sehr ruhige Kugel. Und bei anderen würde man sehen, die arbeiten heute 30% mehr, als vor 10 Jahren gearbeitet wurde. Also das Problem ist sehr viel komplexer.
Wir haben gerade darüber gesprochen, wir haben so viele Erwerbstätige wie noch nie. Trotzdem liegt Deutschland im OECD-Vergleich bei den Arbeitsstunden auf dem letzten Platz. Jetzt kam gestern der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, auch eine Stunde mehr arbeiten pro Woche, das sei doch nicht zu viel verlangt. Was sagen Sie?
Ja, es wird sehr unterschiedlich gesehen, sicherlich von den Beschäftigten. Es wird welche geben, die sagen, ich arbeite sowieso immer mal länger und schreibe es mir nicht auf, dann können wir das auch offiziell machen. Es wird Menschen geben, die aber so intensiv arbeiten, dass sie sagen, ich brauche dann auch meine Freizeit. Aus der Perspektive des Arbeitgebers heraus muss man sich ja auch fragen, wie effektiv ist dann eine solche Stunde, wenn ich das auch gegen den Willen der Belegschaft durchdrücke. Ne? Also man kann sich gut vorstellen, dass es weniger effektiv ist und dann gar nicht so viel bringt. Wir wissen auch beispielsweise, dass Menschen, wenn sie viele kleine Pausen machen, dass sie in der Zeit, in der sie arbeiten, effektiver sind. Das heißt also, man würde erwarten, über den Tag hinweg, die 8. Stunde, die 9., die 10. Stunde, dass ich viel weniger effizient arbeite und es am Ende dann weniger bringt.
Ja, jetzt kommen schon viele Anmerkungen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Aus Herbolzheim schreibt zum Beispiel Thomas Birklin und sagt, momentan haben wir die höchsten Arbeitslosenzahlen seit Jahren. Wo sollen denn die Menschen mehr arbeiten? Ja, die liegen bei mehr als 3 Millionen, die Arbeitslosenzahlen.
Ja, aktuell. Das stimmt. Das ist natürlich ein riesiges Potenzial eigentlich für den Arbeitsplatz, für den Arbeitsmarkt, was nicht so richtig erschlossen wird. Die Frage ist, woran liegt denn das eigentlich? Warum sind so viele Menschen arbeitslos und warum fällt es ihnen schwer? Auf der einen Seite sagen wir, es gibt einen Fachkräftemangel und wir müssen sehr viele Menschen aus dem Ausland anwerben, um diesen Fachkräftemangel zu befriedigen. Das ist sicherlich auch im Kern richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Fachkräfte. Die Frage ist, warum holt man die nicht? Und da kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Auf der Seite der Arbeitgeber oft sicherlich auch ein Vorurteil, dass man denkt, dass jemand, der ein Jahr lang arbeitslos ist, dass der irgendwas in seiner Persönlichkeit mitbringt, was ihn für mich unattraktiv werden lässt. Also mangelnde Gewissenhaftigkeit, mangelnde Leistungsmotivation. Das ist vielleicht ein Mensch, der mit anderen Menschen nicht gut kann, aneckt. Aber das sind alles erstmal nur Vorurteile. Das werden ja nicht 3 Millionen Menschen diese Persönlichkeitsstruktur aufweisen, sondern nur eine kleine Minderheit.
Ja, und es gibt viele Gründe wahrscheinlich für eine Arbeitslosigkeit.
Es gibt ganz viele Gründe. Also vielleicht liegt es in meiner Persönlichkeit. Das wird bei einem Teil der Menschen sein. Aber es wird ganz oft auch damit zusammenhängen, dass mein Arbeitgeber beispielsweise bankrott gegangen ist, zugemacht hat und ich jetzt in einer Region wohne, wo es einfach nicht einen Arbeitsplatz so schnell wieder gibt. Und ich bin aber vielleicht familiär gebunden. Ich kann nicht einfach 200 Kilometer weiter wegziehen.
Wie können denn Lösungen aussehen? Wäre mehr Flexibilität eine Lösung, dass man sagt, auch bei dieser Stunde mehr arbeiten für denen es passt, ist es eine gute Lösung, für andere aber vielleicht nicht?
Ja, ich denke, das ist eine gute Lösung. Es gibt ja auch Überlegungen, jetzt bei Menschen, die im Rentenalter sind, dass sie beispielsweise mehr von ihrem Geld haben, weil sie dann keine Steuern mehr zahlen müssen bis zum gewissen Grade. Und sowas könnte man ja auf einem anderen Niveau auch in dem Bereich machen, dass man sagt, wer denn bereit ist, eine solche Stunde zu zahlen, der muss auch weniger Abgaben an den Staat leisten, dann haben alle etwas davon.
Professor Uwe Kanning ist bei uns in SWR1 Leute. Sie entlarven in Ihrem YouTube-Kanal regelmäßig Mythen aus der Arbeitswelt. Wie sieht es denn zum Beispiel mit der Körpersprache aus?
Ah, ein sehr beliebtes Thema. Es gibt wahnsinnig viel Ratgeberliteratur, die uns sagt, wie wir die Körpersprache eines anderen Menschen deuten müssen, damit wir seine Persönlichkeit uns erschließen oder erkennen können, ob jemand ehrlich zu uns ist oder lügt. Es gibt auch sehr viel Forschung dazu. Unterm Strich kann man sagen, wir neigen ohnehin schon dazu, Körpersprache maßlos zu überschätzen. Wir nutzen die Körpersprache eines anderen Menschen, auch das Aussehen eines anderen Menschen, um uns ein Bild von dessen Persönlichkeit zu machen. Und die Forschung, die dann danach fragt, inwieweit ist denn das richtig, kann man aus der Art und Weise, wie jemand gestikuliert oder wie jemand schaut, nach links, nach rechts, nach oben oder unten, kann man daraus ablesen, welche Persönlichkeit jemand hat, kann man daraus ablesen, ob jemand lügt, die sagt entweder nein oder die sagt, da ist so ein Fünkchen Wahrheit dran. Also die Effekte sind ganz klein, dass sie sagen, ja, ein Zusammenhang besteht vielleicht zu 1-2%. Und dieses glimmende Feuerchen wird aber verkauft als loderndes Feuer von den Ratgebern, weil sie natürlich damit dann auch Bücher verkaufen können oder Seminare vermarkten können. Im Grunde müsste man sagen, gute Ratgeberliteratur sollte fast die Menschen davor schützen, Körpersprache nach dem Bauchprinzip zu interpretieren. Man sollte ihnen deutlich machen, wie fragil dieses Interpretationsmuster ist und dass man ganz oft daneben liegt.
Und es kommt natürlich auch immer ganz individuell auf die Person an, in welcher Situation sie sich gerade verhält. Ich glaube, man hat früher so gesagt, wenn jemand so zurückgelehnt und die Arme so überkreuzt im Ellbogen, das sei eine ablehnende Haltung. Es kann ja vielleicht auch nur bequem sein,
ganz
oder?
Ganz simpel, genau. Man könnte allein schon durch solche Plausibilitätsbetrachtung dazu kommen, dass man sagt, es kann viele Gründe für ein solches Verhalten geben. Und in der Ratgeberliteratur wird typischerweise eine Interpretation, die dann in dem Kontext auch glaubwürdig erscheint, kommuniziert. Also ein bisschen kann man selbstkritisch drüber nachdenken, mache ich das nicht auch und mache ich das nicht in verschiedenen Situationen? Und das andere ist tatsächlich Forschung, die uns sagt, das ist viel zu einfach gedacht. Wir wissen, dass Körpersprache einflussreich ist, wenn es darum geht, andere Menschen zu beeinflussen. Das zeigen uns ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber wenn es darum geht, wirklich etwas über den Menschen zu erfahren, ist Körpersprache ein sehr schlechter Ratgeber.
Und was Sie da gerade andeuten mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, haben Sie da ein Beispiel? Wir wollen ja auch Tipps mitnehmen.
Also, dass man beispielsweise Sicherheit signalisiert, dadurch, dass man aufrecht geht oder dass man jemandem ins Gesicht schaut. Sie kennen sowas vielleicht von solchen Selbstsicherheitstrainings, wo es darum geht, ich will auf der Straße nicht angequatscht werden von jemandem, ich will Stärke zeigen, damit irgendjemand, der was Böses vorhat, nicht mich als Opfer herausgreift. Dazu gibt es Forschung, die zeigt, dieses aufrechte Gehen, jemanden anschauen, signalisiert Stärke. Und in manchen Situationen kann es sinnvoll sein, Stärke zu signalisieren.
Kennt man ja manchmal aus dem Tierreich, so Drohgebärden,
ja,
oder?
Ja, das mag auch damit was zu tun haben, dass das irgendwo aus der Geschichte der Entwicklung des Menschen herkommt. Ja.
Jetzt ist es ja manchmal ganz interessant, sich selbst zu beobachten. Bei uns war das gerade eben so eine Situation, wir haben quasi gleichzeitig zum Wasserglas gegriffen. Ja. Hat das irgendeine Aussagekraft?
Also das hat keine Aussagekraft darüber, welche Persönlichkeit wir haben oder in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Es gibt aber den Chamäleon-Effekt, der ganz gut belegt ist. Der Chamäleon-Effekt besagt, dass wenn zwei Menschen so miteinander ein Gespräch führen, dass sich die Körpersprache angleicht. Also das kann die Sitzhaltung sein, das kann sowas sein in Richtung Gestik, und es führt dazu, dass man sich wohler fühlt in einer solchen Interaktion. Das ist jetzt nichts, dass man sich vorstellen darf, wie ich dupliziere einfach ihr Verhalten. Das sind auch Effektstärken, die liegen dann vielleicht bei 10%, 20% oder so. Aber es gibt diese Tendenz dazu. Ja.
Gibt es auch etwas, was man beachten muss, wo manche Leute dann vielleicht in der Forschung zu weit gehen und sagen, das hat einen anderen Effekt?
Also es gibt es beim neurolinguistischen Programmieren, NLP kennen vielleicht viele, das ist im Personalwesen sehr weit verbreitet, im Grunde eine Pseudowissenschaft, die in den 70er Jahren entstanden ist. Und da wird so ein wahrer Kern wie der Chamäleon-Effekt genommen und es wird überinterpretiert. Es wird gesagt, ja, wenn die Leute sich ja wohler fühlen, dann muss ich ja einfach nur ihre Körpersprache spiegeln, sie fühlen sich wohler, und dann muss ich meine Körpersprache verändern, was ja dann dazu führen würde, dass sie ihre Körpersprache verändern. Und weil Körpersprache und Denken sozusagen eins sein soll oder sehr eng miteinander verknüpft sein soll, würde ich sie dadurch beeinflussen können, mein Produkt zu kaufen oder mir als Führungskraft, wenn sie meine Mitarbeiterin wären, zu folgen. Sowas ist gar nicht belegt. Also das ist zu
Mythos
einfach.
Mythos entlarvt.
Genau.
Wir wollten über die Zufriedenheit im Job sprechen, Professor Uwe Kanning heute Vormittag bei uns. Das ist ja ein hoher Wert. Und jetzt gibt es Zahlen: nach einer Umfrage des Online-Jobportals Indeed gemeinsam mit der Uni Oxford ist in Deutschland nur jeder Fünfte im Job zufrieden, Tendenz fallend. Haben Sie eine Erklärung?
Ich würde erstmal die Zahlen anzweifeln. Ich würde sehr gerne wissen, was die konkret gefragt haben, weil das schon im Widerspruch steht zu dem, was man aus der Forschung eigentlich seit Jahrzehnten kennt. So das durchschnittliche Zufriedenheitsniveau liegt eher so in Richtung 75-80% der Menschen sind unterm Strich zufrieden.
Das wäre ja genau umgekehrt.
Das wäre genau umgekehrt. Die Frage ist immer, mit welcher Zufriedenheit beschäftige ich mich? Die Zufriedenheit kann sich auf sehr unterschiedliche Aspekte beziehen. Die Zufriedenheit mit dem Geld ist dem Gehalt ist in der Regel eher niedriger. Die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kunden ist oft sehr hoch. Und man muss genau fragen, ist hier überhaupt nach Zufriedenheit gefragt worden? Ganz oft wird nach Belastung gefragt. Und man denkt dann, wenn Menschen sagen, ja, ich muss viel machen, ich bin belastet, dass das automatisch Unzufriedenheit ausdrückt. Das ist aber gar nicht so.
Kann es aber durchaus
kann es sein, ganz genau. Ich muss, wenn ich eine Aussage über Zufriedenheit mache, die Menschen eben auch nach Zufriedenheit fragen. Von daher, ich glaube, das ist bei weitem nicht so schlimm, aber generell sich Gedanken zu machen über Zufriedenheit, das ist richtig und wichtig.
Ein Thema dieser Studie war wohl eben auch die Angst vorm Jobverlust. Und man hört natürlich Nachrichten von Inflation und Krise und Abbau. Also welche Rolle spielt das? Das ist sicherlich ein Faktor.
Das ist ein wichtiger Punkt, ist aber was anderes als Zufriedenheit. Ne? Dass ich Angst habe davor, meinen Arbeitsplatz zu verlieren und keinen neuen Arbeitsplatz zu bekommen, ist natürlich eine schlimme Sache. Auf der einen Seite könnte man, wenn man es denn positiv drehen möchte, könnte man sagen, ja, vielleicht ziehe ich da daraus ja auch eine gewisse Kraft, mich weiterzubilden und zu schauen, was muss ich denn noch lernen? Oder vielleicht suche ich auch frühzeitig mir einen neuen Arbeitgeber, der mir sichere Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig für Arbeitgeber, wenn solche Ängste entstehen und die sind unbegründet, das kann ja auch sein, dass man dem entgegengeht und sagt, das stimmt eigentlich gar nicht. Niemand denkt hier an Personalabbau. Wir wissen genau, das Personal, das wir heute abbauen, fehlt uns in 3 Jahren, wenn es uns wirtschaftlich wieder besser geht. Wir haben eine Durststrecke und da müssen wir vielleicht gemeinsam gucken, wie wir die überstehen. Aber man muss nicht gleich immer die Arbeitsplätze abbauen.
Wenn jetzt über Lifestyle-Teilzeit diskutiert wird, es gibt Stimmen, die sagen, wer Teilzeit macht, der hat in der Regel andere Verpflichtungen, vielleicht eine Pflege oder Kinder sind einfach da. Lässt sich sagen, ob das zutrifft?
Also es wird auf jeden Fall sehr viele Menschen geben, die Teilzeit arbeiten, einfach weil sie solche Verpflichtungen haben, Familie. Wir haben es eben gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die auch zu Hause gepflegt werden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch legitim zu sagen, ich habe einen anderen Lebensentwurf, als der Lebensentwurf meiner Eltern war. Und ich möchte vielleicht keine 40 Stunden arbeiten. Teilzeit bedeutet ja auch nicht immer, dass ich nur die Hälfte arbeite. Vielleicht gibt es einfach jemanden, der sagt, 4 Tage reichen mir in der Woche, weil ich irgendwelche Hobbys habe. Das ist nun mal legitim. Und darauf muss man als Arbeitgeber auch eingehen. Denn es hat ja keinen Sinn, dann Menschen da sitzen zu haben, die da eigentlich gar nicht arbeiten wollen. Also man muss da schon in den Dialog gehen und sagen, woran liegt es denn? Und wie viel Teilzeit brauchst du? Und wie weit kannst du mir entgegenkommen? Das ist letztendlich eine Frage des Aushandelns. Auch.
Jetzt gibt es tatsächlich einen sogenannten Teilzeitboom, denn mehr als 40% der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Ja. Wie schauen Sie jetzt auf diese Diskussion, die Teilzeit einzuschränken?
Ich glaube, dass es nicht Sinn macht, das jetzt wieder zurückzufahren. Die Frage ist, ob man ein Recht auf Teilzeit damals hätte einführen müssen, ob ich das wirklich brauche oder ob man nicht hätte sagen können, das können Arbeitnehmer und Arbeitgeber untereinander aushandeln in dem jeweiligen Betrieb. Ich glaube, das wäre die viel bessere Lösung gewesen. Wenn man aber jetzt einmal so ein Recht geschaffen hat, kann man das schlecht wieder zurücknehmen, weil dann hat man erst recht den Ärger, weil viele Leute sich darauf verlassen und sagen, ja, so habe ich jetzt mein Leben gestaltet. Und zunächst für die nächsten Jahre ist das für mich der richtige Weg.
Jetzt höre ich schon wieder ein Stichwort als Lösung daraus, was wir eben schon mal angesprochen haben. Mehr Flexibilität, auch da könnte helfen. Sind wir in der Arbeitswelt zu unflexibel?
Ich glaube, wir sind deutlich flexibler geworden. Nach Corona, denken Sie mal an das ganze Homeoffice, das war ja ein Thema, wo Arbeitgeber sich vor Corona extrem schwer getan haben, auch nach Corona viele, weil man unterstellt, da gibt es halt Menschen, die dann weniger arbeiten zu Hause, die im Grunde blau machen und ich muss sie bezahlen dafür. Die Forschung zeigt das so nicht. Natürlich wird es immer wieder Einzelfälle geben und auch mehr als 500 Leute in der Republik, die das ausnutzen, aber unterm Strich kann man das nicht zeigen. Ich glaube, wir sind deutlich flexibler geworden und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dieses Rad wieder zurückdreht. Ich glaube, es geht weiter in die Richtung der Flexibilität.
Deutschland hat die älteste Erwerbsbevölkerung in der EU. Die Meldung, die gerade gekommen ist, ja, und wir sprechen über die Arbeitswelt und die Mythen mit Professor Uwe Kanning heute Vormittag in SWR1 Leute. Und dazu passt vielleicht auch ganz gut die Mail von Ute, die gerade reingekommen ist, die nach mehr als 42 Jahren Berufsleben jetzt seit 4 Jahren in Rente ist und sie ausschließlich anspruchsvolle Vollzeitstellen hatte und seit den 80ern hört sie immer wieder vom Fachkräftemangel. Mhm. Und ihr ist dann aber so auch im Alter, so ab dem 40. Lebensjahr, schreibt sie, dann manchmal durch die Blume oder auch direkt gesagt worden, dass sie zu alt sei. Ja. Jetzt gehen natürlich viele Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente. Ja. Was bedeutet das auch für die Arbeitszeit?
Das ist ein großes Problem, dass man die Potenziale auch älterer Menschen dann oft nicht nutzt, gerade wenn es um neue Besetzungen geht. Es ist sehr gut belegt. Es gibt eine Altersdiskriminierung in der Personalauswahl. Wenn Menschen mit gleicher Qualifikation sich bewerben und die eine Person ist vielleicht 45 und die andere ist 30, dann wird die Jüngere bevorzugt. Und der Nachteil von Älteren ist in der Größenordnung von etwa 30%. Das heißt, sie muss 30% mehr Bewerbungen schreiben, um überhaupt mal eingeladen zu werden zum Interview. Das ist sehr gut belegt. Man suggeriert halt bei älteren Menschen, die sind weniger leistungsorientiert, sind müder, die
wollen
weniger.
Sie kosten mehr, ist doch häufig ein Argument.
Sie kosten natürlich auch mehr. Zumindest was den Leistungsbereich angeht, können sie das empirisch nicht nachweisen. Es gibt die Studien, die sagen, in dem Bereich sind die Älteren mal so ein bisschen weiter vorne, mal sind die Jüngeren ein bisschen vorne. Letztendlich ist jedem Unternehmen zu empfehlen, das Alter eigentlich zu ignorieren und zu sagen, ich schaue mal den individuellen individuellen Menschen an. Darauf kommt es am Ende an, welche Kompetenzen hat jemand, welche Persönlichkeit hat jemand, welche Fachkompetenz bringt jemand mit. Es gibt bei Führungspositionen den umgekehrten Effekt, dass man bei Führungspositionen lieber ältere Leute hat und jüngere diskriminiert, obwohl sie nicht nachweisen können, dass Führungserfahrung dazu führt, dass man besser führt. Das ist immer eine Hoffnung, aber das ist nicht so. Ja.
Also da ist die Diskriminierung zumindest gleich verteilt, aber das nützt natürlich auch niemandem was.
Wobei es ist wahrscheinlich nicht mal gleich verteilt, weil natürlich es viel weniger Führungspositionen gibt, als dass es Führungspositionen in der Breite gibt.
Ja. Und wenn wir jetzt weiter über die Mythen sprechen, welche Mythen konnten Sie noch ausmachen? Was muss man da entlarven, wenn viele in der Arbeitswelt unterwegs sind und auf was stoßen Sie da?
Also es gibt ganz viele Mythen. Also ich glaube, das ganz Grundlegendste ist, dass man seinem Bauchgefühl, seiner vermeintlichen Menschenkenntnis sehr stark vertraut. Dass man sagt, wenn ich 20 Jahre lang Personalchefin bin, wenn ich im Kundenbereich tätig bin, immer mit Menschen zu tun habe, dann kann ich andere Menschen gut einschätzen. Und ich kann das auch verstehen, dass man so denkt. Es gibt einem eine Sicherheit, wenn man Erfahrung da gesammelt hat. Die Forschung zeigt das nicht. Wir haben mehrere Studien durchgeführt, bei denen wir klassische Urteilsfehler untersuchen. Einmal mit Menschen, die Personalauswahl beruflich betreiben und einmal mit Menschen, die noch nie einen anderen Menschen im Einstellungsinterview beurteilt haben. Da geht es beispielsweise darum, dass gut aussehende Leute bevorzugt werden, dass Leute, die Hochdeutsch sprechen, positiver wahrgenommen werden als Menschen, die mit Akzent sprechen und ähnliche Geschichten. Und wir haben nie gefunden, dass die Erfahrung davor schützt. Das heißt, erfahrene Menschen, die vielleicht seit 20 Jahren Interviews machen, wenn sie die aus dem Bauch heraus machen, machen die gleichen Fehler wie Menschen, die zum ersten Mal ein solches Interview bewerten müssen.
Also Menschenkenntnis wird überbewertet, das
eindeutig,
muss man festhalten.
Ganz massiv, ganz massiv. Und das Problem ist, man erlebt es subjektiv ja anders. Man hat diese subjektive Sicherheit und glaubt nicht, dass das eigene Gefühl einen täuschen kann, obwohl, wenn man kritisch wäre, würde man in seinem Leben ganz viele Beispiele dafür finden, dass die eigenen Gefühle einen auch getäuscht haben. Sie haben sich mal verliebt in jemanden und ein halbes Jahr später können Sie sich gar nicht mehr vorstellen, wie es zu dieser verrückten Eingebung kam. Oder Sie haben neue Kolleginnen und Kollegen gehabt, die Sie am Anfang nicht mochten und erst nachdem Sie dreimal mit denen beim Mittagessen waren, entpuppt sich das als ein sehr angenehmer Mensch. Also wir wissen das eigentlich, aber wir reflektieren es nicht.
Nur vermutlich gibt es wiederum andere Studien, die sagen, ja, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, das Bauchgefühl ist wichtig. Auch so etwas kann man lesen.
In der Personalauswahl nicht. Es gibt die eher beim Entscheidungsverhalten, wenn es vielleicht darum geht, unter Unsicherheit eine Investitionsentscheidung zu treffen. Da gibt es solche Studien. Aber im Bereich der Personenwahrnehmung finden wir, dass dieses Bauchgefühl durchaus ein klein bisschen was über Persönlichkeitsmerkmale aussagt. Aber immer dann, wenn ich strukturiert an die Sache rangehe, bin ich viel besser, als wenn ich das aus dem Bauch heraus mache.
15 Minuten Wirtschaftspsychologie, der YouTube-Kanal von unserem Gast, Professor Uwe Kanning. Und da entlarven Sie die Mythen aus der Arbeitswelt. Was gibt es denn zum Beispiel für Vorstellungen über Quiet Quitting? Da sagt man, dass die Leute im Grunde nur noch Dienst nach Vorschrift machen.
Ja, das ist ein sehr schönes Thema, weil es relativ neu ist. Das ist ja erst vor vielleicht 4, 5 Jahren aufgepoppt. Und man fragt sich dann auch immer, wo kommt sowas her? Es geht durch die Medien, es geht durchs Internet. Und ganz viele haben jetzt auf einmal Angst. Die Hälfte der Belegschaft oder so macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Wie so oft, ein kleines Fünkchen Wahrheit ist dran. Wir haben auch versucht, sowas mit eigenen Studien zu untersuchen. Wir finden, ganz wenige Prozent sind davon betroffen, dass sie sagen, ich mache Dienst nach Vorschrift. Und das gefährdet also typischerweise kein Unternehmen. Und ganz ehrlich ist ja auch die Frage, ist denn das so furchtbar schlimm, wenn die Leute das machen, wofür sie bezahlt werden? Denn das bedeutet Quiet Quitting. Ich mache das, wofür ich bezahlt werde. Ich mache keine Überstunden, ich bleibe nicht länger oder so. Und das ist erst in Ordnung. Ich habe ja einen Vertrag und den erfülle ich. Natürlich würden wir uns wünschen, dass da auch mehr Flexibilität drin ist. Aber wenn 2%, 5% der Belegschaft sagen, nein, ich arbeite meine Stunden und dann lasse ich den Stift fallen und gehe nach Hause, dann ist das auch in Ordnung.
Heißt also, Quiet Quitting ist eher ein Thema, was medial stattfindet, aber in der Forschung gar nicht so belegbar ist.
Das stimmt. Also man würde sagen, das Konzept an sich finden Sie in der Forschung nicht. Wir haben jetzt Studien dazu gemacht und wir können auch sagen, das hat durchaus einen kleinen Mehrwert, auch gegenüber Zufriedenheit, Commitment. sind, also solchen Themen, die gut erforscht sind. Also es ist nicht so völlig aus der Luft gegriffen, aber wenn wir uns jetzt die Praxis anschauen, ist es ein Phänomen, das so wenige Menschen betrifft, dass man sich dann normalerweise keine Gedanken drüber machen müsste. Man hat mehr Angst davor und sieht dann natürlich auch überall in der Belegschaft Leute, das ist wieder so einer, das ist immer vor allem die jungen Leute, die sind so, das stimmt nicht, das ist zu einfach gedacht.
Die jungen Leute sprechen Sie gerade an, ja. Die Gen Z wird ja, genau. Sie immer genannt. Ja. Da gibt es ja viele Klischees, die damit verbunden
ganz
werden.
Ganz furchtbar viele. Das Grundgerüst ist im Grunde, dass man sagt, die sind faul, sage ich jetzt mal salopp, die wollen also nicht arbeiten, die sind freizeitorientiert, die kann ich auch über monetäre Werte, also über Boni beispielsweise nicht kriegen, weil die alle werteorientiert ist. Das ist so das Bild vom Klimakleber quasi, als wäre das eine ganze Generation. Die Forschung würde das sehr viel differenzierter sehen. Sie finden kleine Unterschiede in der Leistungsorientierung, in der Bedeutung materieller Werte für Menschen aus unterschiedlichen Generationen, mal abgesehen davon, dass es die Definition der Generation auch sehr unscharf ist. Die Effekte sind aber, wenn Sie wirklich mal den Vergleich sehen zu verschiedenen anderen Generationen, die Effekte sind sehr klein. Viel kleiner als das, was so diskutiert wird. Und was völlig vernachlässigt wird, ist, dass eine solche Gruppe ja auch in sich sehr heterogen ist. Wenn wir über die Generation Z sprechen, reden wir über 9 Millionen Menschen. Wie wahrscheinlich ist es, dass 9 Millionen Menschen die gleichen Werte haben, die gleichen Bedürfnisse am Arbeitsplatz haben? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null.
Die kann man nicht in einen Topf schmeißen. Dennoch muss man fragen, was ist denn dran? Also so ein Klischee entsteht ja vermutlich nicht aus dem Nichts.
Ja, es gibt natürlich wieder einzelne Studien, die dann junge Leute befragen und dann haben sie vielleicht einen bestimmten Anteil von Leuten, der auch relativ hoch ist, die sagen, ja, mir ist es wichtig, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden. Man vergleicht dann aber nicht, wie sehen das denn Menschen, die heute 40 oder heute 30 sind. Das heißt, der Vergleich wird oft nicht gemacht. Wenn ich den machen würde, würde auffallen, dass die Unterschiede sehr gering sind. Wir haben es eher mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun und nicht mit der Frage, wann wurde ich geboren und wie wurde ich sozialisiert, sondern wir werden ja unser ganzes Leben durch Gesellschaft beeinflusst. Und es gibt auch heute viel mehr 40-Jährige oder auch 50-Jährige, denen Flexibilität wichtiger ist als in den 80er Jahren. Das ist nicht nur etwas, was junge Menschen betrifft, sondern die Gesellschaft an sich.
Ja, und wenn Sie da die Gesellschaft ansprechen, es wird ja häufig davon gesprochen, dass die junge Generation es nicht mehr so gut haben würde wie die Elterngeneration, dass das mit ein Grund sei, dass die Leistungsbereitschaft nicht so hoch ist.
Also man könnte auch genau andersrum argumentieren und sagen, wenn sozusagen die Chancen nicht mehr so groß sind, dass ich automatisch eine Karriere mache wie meine Eltern oder meine Großeltern in der Nachkriegszeit, dann müsste ich mich ja umso mehr anstrengen, dass ich zu denen gehöre, die durch ihre Leistung auch Wohlstand erwerben. Also man könnte genauso gut andersrum argumentieren. Also diese Korrelation, der Zusammenhang, der hier besprochen wird, da habe ich noch nie irgendwelche Zahlen gesehen. Wie gesagt, es geht auch genauso gut andersrum.
Gibt es denn so das eine Mittel, was schnell ansetzen könnte, um Mitarbeiter zufriedener zu machen?
Leider nicht. Also es gibt nicht den Psychotrick sozusagen, den man anwendet. Im Grunde muss man sich mit den Menschen, die man da beschäftigt, auseinandersetzen. Man muss verstehen, was sind deren Ziele, was sind deren Bedürfnisse und man muss versuchen, denen entgegenzukommen. Und dann wird es Menschen geben, die sagen, mein Ziel ist es, hier weiterzukommen. Typischerweise bei jungen Leuten mit einem guten Bildungsstatus. Das ist etwa bei denen so, dass sie in der Regel Entwicklung sehen wollen, also eine Karriere auch sehen wollen. Und dann muss ich ihnen Möglichkeiten geben, durch ihre Leistung dann auch einen solchen Karriereweg einzuschlagen. Und es wird andere Menschen, die geben, sagen, in meiner Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, ist es aber wichtig, dass ich zum Beispiel mehr Flexibilität habe. Und ein Dritter sagt, aber bei mir ist es der Inhalt der Arbeitsaufgabe, der mich glücklich macht. Wenn ich dieses Projekt bearbeiten kann, dann ist mir das Geld gar nicht so wichtig. Und das muss ich herausfinden. Also ich muss versuchen, den Menschen so weit wie es geht natürlich nicht immer, entgegenzukommen, dass ich ihre Bedürfnisse, ihre Interessen berücksichtige. Das kann man so ganz allgemein sagen.
Ja, vielleicht, wenn wir da noch tiefer eintauchen, heute Morgen las ich eine Studie, dass die Zufriedenheit gar nicht so vom Ort abhängig ist, sondern mit einer Identifikation des Unternehmens zu tun hat. Und ob da dann Homeoffice gemacht wird oder ob jemand dann vor Ort ist im Unternehmen, spiele gar nicht so eine große Rolle. Können Sie das bestätigen?
Also man kann sicherlich sagen, dass Identifikation mit einem Arbeitgeber was sehr Positives ist und die kann aber auch mehr oder weniger groß sein. Ne? Wenn ich jetzt natürlich nur zu Hause sitze und schon von Anfang an als junger Mensch nur zu Hause gesessen habe, als Programmierer, dann ist es eher unwahrscheinlich zu erwarten, dass ich so ein großes Commitment aufbaue. Umgekehrt werde ich Menschen haben, die vielleicht schon 10 Jahre da arbeiten und jetzt sagen, prima, es gibt die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Und das macht für mich meinen Arbeitgeber noch positiver, weil er eben meinen Bedürfnissen entgegenkommt.
Und jetzt gibt es ja ganz häufig diese Motivationstrainings, um Mitarbeiter zufriedener zu machen. Ja. Was haben Sie da für Erfahrungen mitgemacht?
Ja, das sind zum Teil ganz gruselige Dinge, die da erzählt werden. Das ist ja ein ganz großer Klassiker, dass man den Menschen sagt, wer motiviert ist, kann alles in seinem Leben erreichen. Ich muss den Menschen nur suggerieren, und das macht man auch durch Autosuggestionen beispielsweise, dass man sich selbst immer sagt, ich bin stark, ich bin gut, ich habe alle Kapazitäten, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Zum einen stimmt das erstmal nicht, dass das so wäre. Zum anderen zeigt uns die Forschung, das ist viel zu kurz gegriffen und es frustriert die Menschen auch. Ne? Wenn ich also glaube, mein Fortkommen im Beruf hat nur was damit zu tun, wie ich eingestellt bin zum Beruf, unabhängig von meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, unabhängig von meiner Lernbereitschaft, unabhängig von Zufällen, die auch oft eine Rolle spielen, unabhängig von anderen Menschen, die mir helfen, vielleicht auch auf meinem Weg, dann werde ich zwangsläufig frustriert. Also diese Vorstellung, dass Autosuggestion zu mehr Erfolg führt, die kann man so nicht bestätigen. Das ist zu allgemein, zu platt gedacht.
Allerdings gibt es da eine riesige Szene. Da werden ja viele Workshops auch verkauft. Ja. Das ist ein großes Geschäft. Ja. Man kann wahrscheinlich auch da nicht pauschal vorwarnen, weil es vielleicht dann doch den einen oder anderen seriösen Anbieter gibt. Wie lässt sich das erkennen?
Ja, das ist schwer. Ich würde immer mal schauen, was hat jemand für einen Hintergrund? Also wenn jemand bislang vielleicht Versicherungen verkauft hat und wird zum Experte für Motivation, dann würde ich das immer sehr fragwürdig finden. Wenn jemand ein fundiertes Studium hat, aus dem man was ableitet und wenn die Thesen nicht so platt sind, so nach dem Motto, du musst an dich glauben, dann kannst du alles im Leben erreichen, dann hätte ich da mehr Vertrauen auch zu. Etwas, was sehr beliebt ist, was man immer wieder sieht, dass beispielsweise erfolgreiche Menschen, Sportler sehr gerne, wenn die Karriere eigentlich zu Ende ist, irgendwo auftreten und sagen, so macht man das. Und da muss man sagen, ja, das kann man sich anhören, das ist bestimmt interessant, aber dass ich das übertragen kann, wie jemand, der ein Spitzenbobfahrer ist oder so, dass ich das übertragen kann auf mein Leben, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja.
Über Mythen aus der Arbeitswelt haben wir heute Vormittag gesprochen mit Professor Uwe Kanning. Ich glaube, es gibt so viele Mythen, Sie werden wahrscheinlich daran noch ewig weiter forschen können, oder?
Ja, das ist so. Ich bin mal von einer Journalistin gefragt worden, ob ich das nicht alles auserzählt hätte. Und der habe ich dann gesagt, ich kann das bis zum Ende meines Lebens machen. Und die Menschen, die ich heute ausbilde in der Hochschule, können das auch bis zum Ende ihres Lebens machen. Es gibt auch immer wieder neue Sachen.
Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Thema Wirtschaftspsychologie gekommen?
Eigentlich durch Zufälle. Ich habe Psychologie studiert, weil ich den Zivildienst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht habe. Und das fand ich total faszinierend, im Bereich, der gar nicht so trocken ist, wie man vielleicht denkt, oder auch traurig ist, sondern sehr lebendig ist. Und man sieht, dass man da sehr viel machen kann mit den Kindern. Dann habe ich Psychologie studiert, habe so im Laufe des Studiums gemerkt, ich bin vielleicht doch nicht derjenige, der sich den ganzen Tag mit den Problemen anderer Menschen beschäftigen möchte. Und dann sind es eigentlich Zufälle gewesen. Im Studium an sich habe ich mich für viele Fächer interessiert. Ich hätte auch Entwicklungspsychologe werden können. Das ist auch sehr, sehr spannend, die Forschung. Ich habe dann in der angewandten Sozialpsychologie promoviert, Konflikte zwischen Ärzten und Krankenschwestern, da sind sie ganz nah dran natürlich am Wirtschaftsleben. Und als ich dann damit fertig war, hat mich einfach im Aufzug der Professor für Wirtschaftspsychologie angesprochen und sagt, Herr Kanning, Sie sind doch jetzt fertig, wie geht's denn weiter? Ich habe da ein Projekt, das Sie übernehmen könnten. Und dann bin ich da reingewachsen. Ich bin heute sehr zufrieden damit, das macht mir viel Spaß, aber es hat mit vielen Zufällen tatsächlich zu tun.
Welche Rolle spielen Zufälle in der Forschung?
Es gibt Beispiele aus der Chemie beispielsweise, ich kann mich nur noch düster daran erinnern, ist es der Benzolring oder so, irgend sowas in der Art, ich entschuldige mich bei allen Chemikern, den man durch Zufälle gefunden hat. Manchmal muss man auch irgendwie eine Eingebung haben oder so, das muss gar nichts Mystisches sein, aber sowas gibt es tatsächlich natürlich, ja.
Und wenn wir jetzt über die Wissenschaft sprechen, Ihnen ist es ein besonderes Anliegen, da die Wissenschaft auch immer wieder dafür, die wissenschaftlich fundierte Wirtschaftspsychologie zu werben. Ja. Aber die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse ist ja durch gezielte Desinformation schwieriger geworden. Ja. Welche Lösungen sehen Sie da?
Ja. Im Grunde kann man eigentlich nur immer wieder weitermachen. Es hat ja keinen Sinn, sich zurückzuziehen. Man muss mit Zahlen letztendlich überzeugen. Man muss sagen, wir haben das untersucht, oder die Argumentation von irgendwelchen Scharlatanen stößt an die den und den Punkten an seine Grenzen. Hier wird nur argumentiert, hier wird nur mit Emotionen gearbeitet. Aber es gibt keine Belege dafür. Wir müssen gute Zahlen haben und wir müssen es so kommunizieren, dass Menschen es auch verstehen, die nicht unser Fach studiert haben. Denn die meisten Leute haben ja nicht unser Fach studiert. Letztendlich kommt man da nicht drum herum. Die Wissenschaft hat an Autorität verloren, so wie alle Autoritäten in der Gesellschaft an Bedeutung verloren haben, auch Priester oder Lehrer, Politiker, da gehört die Wissenschaft auch dazu. Aber ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir zumindest in empirischen Wissenschaften wie der Psychologie einfach sehr gute Zahlen vorlegen können, das belegen, was wir sagen.
Wie erleben Sie sich denn als Wissenschaftler im Alltag? Sind Sie jemand, der automatisch etwas hinterfragt?
Ich glaube schon. Also dieses Psychologiestudium ist sehr stark dadurch geprägt, dass man methodisch denkt, dass man in Experimenten denkt, dass man sein eigenes Denken, sein eigenes Fühlen hinterfragt. Das ist sehr prägend in der Psychologie und das finde ich auch im Alltag wieder, dass ich also meiner eigenen Wahrnehmung nicht so stark vertraue, einfach weil ich auch vieles weiß, was einen täuschen kann in dieser Wahrnehmung. Also das prägt mich sehr und ich kenne das auch von solchen Tagen, wo man Ehemalige einlädt, die manchmal vor 20 Jahren studiert haben und die sagen das auch, was sie am meisten mitgenommen haben aus diesem Studium ist diese kritische Grundhaltung, dieses methodische Denken, dass man sagt, ja, das erscheint uns so, aber könnte es nicht auch noch anders sein? Das ist plausibel, aber deshalb muss es nicht richtig sein. Nur weil viele Menschen etwas glauben, muss es nicht richtig sein. Die Menschen haben ja tausendlang geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist und es war immer falsch.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag,
danke,
Professor Uwe Kanning.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.